Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Die biblische Lehre über Auserwählung und Zuvorbestimmung.
Wir sind vor der Pause bis zu dem Punkt gekommen, dass Gott jeden Menschen mindestens dreimal ruft. Auch die Menschen, die das Evangelium der Gnade und das Wort vom Kreuz noch nie gehört haben. Nun lehrt die Bibel, dass Gott, der dreieine Gott, den Menschen zur Buße leitet. Römer 2, 4 bis 5. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf, am Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Also hier wird klar, Gott leitet den Menschen zur Buße. Und zwar macht die Bibel klar, der Herr Jesus sagt in Johannes 6, Vers 44, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass der Vater ihn ziehe. In Johannes 16, Vers 8 kündigt der Herr Jesus das Kommen des Heiligen Geistes an und sagt, er wird die Welt überführen von Sünde. In Lukas 19, Vers 10 erklärt der Herr Jesus, der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu erretten, was verloren ist. Also, der Vater zieht, der Heilige Geist überführt, der Sohn sucht. Und so wirkt Gott, der dreieine Gott, am einzelnen Menschen, zieht ihn zur Buße, leitet ihn zur Buße. Aber Römer 2, Vers 5 sagt, dass der Mensch in seiner Störrigkeit diesem Zug widerstehen kann. Nun, Gott gibt also die Möglichkeit, dass der Mensch, der Gott nicht sucht von sich aus, beginnt Gott zu suchen, indem Gott ihn zieht, durch seinen Geist überführt. Und so gibt Gott also dem Menschen in diesen besonderen Momenten, wo er zu ihm spricht, die Gelegenheit, dass er, obwohl sein Wille durch die Sünde geknechtet ist und durch Satan, die Möglichkeit hat, zu ganz gewissen Zeiten, dass er wirklich sich bekehren könnte. So kann man also festhalten, der Mensch hat nicht einfach so einen freien Willen. Und trotzdem hat der Mensch mit seinem Willen die Möglichkeit, sich zu bekehren, sich aus seinem Inneren heraus zu entscheiden. Und darum ist es natürlich ganz wichtig, der Mensch darf diese gottgegebenen Chancen, wo er sich bekehren könnte, nicht verpassen. In Hebräer 3, Vers 8, Vers 15 und 4, Vers 7 steht, heute, wenn ihr seine Stimme höret, verhärtet eure Herzen nicht. Darum ist es auch so wichtig, wenn wir das Evangelium weitergeben, dass wir auch immer wieder auf diesen Ernst hinweisen, jetzt, wo Gott spricht durch sein Wort, da wirkt auch sein Geist. Und da ist es nun wichtig, dass der Mensch diesem Ruf nicht Widerstand leistet. Sonst kommt es zur Verhärtung. Und so muss man sagen, der Mensch ist selber schuld, wenn er verloren geht. Wie wir das gelesen haben in Römer 2, Vers 4. Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf. Am Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Gott macht den Menschen verantwortlich. Er kann nicht sagen, ja, ich kann ja nicht anders. Nein, er ist verantwortlich für das, was er tut, und wird auch seinen Werken gemäß gerichtet. Hitler wird anders gerichtet werden als ein guter Bürger, der verloren geht. Aber beide gehen verloren. Der Mensch ist also selber schuld. Und das sehen wir auch in Matthäus 23, 37, da sagt der Herr Jesus zu Jerusalem, wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küchlein unter die Flügel sammelt. Und ihr habt nicht gewollt. Da haben wir im gleichen Vers zweimal wollen. Das Verb wollen. Gottes Sohn will und die Menschen wollen. Und wir haben diesen Gegensatz. Ich habe gewollt, sagt der Herr Jesus, ihr habt nicht gewollt. Und macht sie dafür verantwortlich und kündigt das Gericht an. In der Geschichte über den Auszug aus Ägypten lesen wir 6 Mal davon, wie der Pharao sein Herz verhärtet hatte. Erst beim 7. Mal verhärtete Gott sein Herz. 2. Mose 9, Vers 12. Und das geht so weiter bis zum 12. Mal. Ich habe hier auf dem Blatt alle 12 Stellen aufgeführt. Aber es ist wirklich eindrücklich. 6 Mal verhärtet sich der Pharao in eigener Verantwortung und dann tut Gott es beim 7. Mal. Bis zum Schluss. Man kann also sagen, ab 2. Mose 9, Vers 12 konnte der Pharao sich nicht mehr bekehren. Aber vorher hätte er sich bekehren können. Auch das Herz der Beamten des Pharaos wird verhärtet. 2. Mose 9, 34, 10, Vers 1. Gott wusste im Voraus, dass der Pharao sich verhärten würde. Denn schon in 2. Mose 3, Vers 19, als Gott im Dornbusch Mose erschienen war, lesen wir, aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird. Auch nicht durch eine starke Hand. Und ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde. Und danach wird er euch ziehen lassen. Gott wusste also ganz genau, wie der Pharao reagieren würde. Und er wusste auch, dass er nicht hört auf das Wort hin, aber auch nicht auf diese gewaltigen Zeichen und Wunder in Ägypten wird er auch nicht hören. Gott wusste genau, wie es gehen wird. Aber der Pharao war dafür selber verantwortlich. Und Gott wusste es zwar im Voraus, wie es kommen würde, dennoch gab er 6 Mal die Gelegenheit, dass er hätte umkehren können. In Apostelgeschichte 7, 51 macht Stephanus als erster Blutzeuge der Gemeinde, als erster Märtyrer der Gemeinde, dem Sanhedrin, den führenden Juden, den Vorwurf, ihr halsstarrigen und unbeschnittenen Herz und Ohren, ihr widerstreitet alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Der Herr Jesus hatte gebetet, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der Heilige Geist ist am Pfingsten gekommen und hat dieses gewaltige Zeugnis abgelegt durch die ersten Zeugen, aber sie haben dem Heiligen Geist alle Zeit Widerstand geleistet und der Moment kam, wo Umkehr nicht mehr möglich war. Aber die Möglichkeit zur Umkehr wurde gegeben. Nun, wenn wir weitergehen in dem Thema der Auserwählung, ist es wichtig, dass wir unterscheiden, es gibt verschiedene Arten von Auserwählung in der Bibel. Zum Beispiel im Neuen Testament wird gesprochen über die vor Grundlegung der Welt erfolgte Erwählung der Erlösten, die zur Gemeinde gehören. Epheser 1, Vers 4, auserwählt oder hat uns auserwählt, um heilig und tadellos vor ihm zu sein in Liebe. Aber das ist nicht dasselbe wie die Erwählung Abrahams, Isaaks und Jakobs. Gott hat ja die Erzväter auserwählt, dass sie die Erzväter sein sollten. Apostelgeschichte 13, Vers 17. Paulus predigt, der Gott dieses Volkes Israel erwählte unsere Väter und erhöhte das Volk in der Fremdlingschaft im Land Ägypten. Und so weiter. Er erwählte unsere Väter, Abraham, Isaak und Jakob. Wozu hat Gott sie auserwählt? Sie sollten Stammväter Israels sein und Vorfahren des Messias. Gott hätte ja auch Lot erwählen können. Oder ein Nahor. Und wie sie alle heißen, die Verwandten Abrahams. Oder ganz andere Menschen in einem ganz anderen Land. Aber Gott hat Abraham erwählt. Nun wichtig, sie sollten Stammväter Israels sein und Vorfahren des Messias. Aber ihre Erwählung bedeutete nicht die Verdammung der Nichterwählten. Denn hier geht es ja nicht um die Frage des Heils, sondern es geht um die Frage, wer soll Stammvater Israels sein und Stammvater des Messias. Ihre Erwählung bedeutete also nicht die Verwerfung der anderen. Allerdings, Gott hat Jakob erwählt, nicht Esau. Aber die Erwählung Jakobs bedeutete nicht die Verdammung Esaus. Und wenn wir lesen in Römer 9, Vers 13, gerade in diesem Kapitel geht es in vielen Versen um diese Erwählung der Stammväter. Römer 9, Vers 13, ich lese schon Vers 10. Nicht allein aber das, sondern auch Rebekka, als sie schwanger war von einem, von Isaak, unserem Vater, selbst als die Kinder noch nicht geboren waren und weder Gutes noch Böses getan hatten, auf das der Vorsatz Gottes nach Auswahl bestände, nicht aus Werken, sondern aus den Berufenden, wurde zu ihr gesagt, der Größere wird dem Kleineren dienen. Wie geschrieben steht, den Jakob habe ich geliebt, aber den Esau habe ich gehasst. Nun, bevor die zwei Zwillinge geboren waren, hat Gott gesagt, der Ältere soll dem Jüngeren dienen. Das bedeutet, der Jüngere sollte Stammvater des führenden Volkes Israels werden und nicht Esau. Aber das hätte nicht bedeutet, dass Esau verloren gehen muss. Das war auch nicht die Verstoßung der Nachkommen Esaus, der Edomiter. Aber diese Stelle, Esau habe ich gehasst, das steht in Malachi 1, Vers 2 bis 3. Und Malachi wurde geschrieben um 400 vor Christus. Das heißt, Gottes Hass auf Esau wird in Malachi erst etwa 1400 Jahre nach dessen Tod bezeugt. Sein Leben war schon längst vorüber. Das Leben eines gottlosen Menschen, der keinen Raum zur Buße hatte, wie Hebräer 12 sagte. Dann haben wir die Erwählung Israels. In Hesekiel 20, Vers 5 wird davon gesprochen, dass Gott Israel als Volk auserwählt hat. Israel ist das irdische Volk Gottes, deswegen. Aus ihm sollte der Erlöser kommen, aber dieses Volk sollte auf Erden eine besondere Stellung einnehmen. Von diesen Vorrechten Israels wird gesprochen in Römer 1 bis 5. Die speziellen Bündnisse, die Gott mit Israel und mit keinem anderen Volk gemacht hat, das gehört alles dazu. Aber es wird gesagt in 1. Mose 12, 1 bis 3, in der Berufung Abrahams, und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also dieses auserwählte Volk sollte zum Segen werden für alle anderen Völker. Die Erwählung Israels bedeutete nie die Verwerfung der anderen Völker. Das ist ganz wichtig. Und wahrscheinlich manche, die so einen Hass haben auf diesen Gedanken, ich rede von Ungläubigen, auf den Gedanken Israel, das auserwählte Volk, wissen nicht, dass es eben nicht die Verwerfung der anderen Völker bedeutet. Sie meinen, dann seien die anderen Völker abgelehnt. Nein, Gott wollte über das auserwählte Volk den Messias in diese Welt bringen und durch den Messias, durch das Evangelium, schließlich alle Völker segnen. Die Erwählung Israels sollte dazu dienen, dass Gott einen Prototyp von Volk in dieser Welt hatte. Dieser Prototyp sollte allen anderen Völkern zum Beispiel dienen, damit alle Menschen sehen könnten, was geschieht, wenn ein Volk Gott gehorcht bzw. nicht gehorcht. In 5. Mose 28, 46 wird gesagt, dass all die Flüche, die über Israel wegen Ungehorsam kommen werden, werden an diesem Volk kleben als Warnung und als Vorbild. Als Vorbild, Warnung für wen? Für die anderen Völker. Damit wir lernen, es ist ganz eindeutig so, wenn Menschen den Messias ablehnen, gibt es schreckliche Folgen. Sogar ein ewiges Gericht. Israel hatte ein zeitliches Gericht auf dieser Erde zu erdulden. Und wichtig, die Nachkommen Abrahams waren nicht automatisch errettet. Und das bespricht Paulus in Römer 9, 6 bis 13. Er sagt, nicht einfach die, die Israel sind, sind Israel. Sondern Gott macht eine Unterscheidung zwischen denen, die aus Israel kommen, die sich wirklich bekehren, und denen, die sich nicht bekehren. Also, die Erwählung Israels bedeutete nicht das Heil für jeden Israeliten. Es geht hier um ein irdisches Volk auf dieser Erde, mit irdischen Verheißungen, aber mit dem ewigen Heil hat das nichts zu tun. Dann die Erwählung Davids. Psalm 78, Vers 70, Gott sagt, er hat David erwählt. Er sollte damit König in Israel sein und eben nicht seine älteren Brüder. Die hatte Gott verworfen. So steht das in 1. Samuel 16. Aber diese Verwerfung bedeutet nicht, dass sie verloren gingen, sondern sie waren verworfen, sie sollten nicht König sein. Die Erwählung der 12 Apostel, Lukas 6, Vers 13, der Herr Jesus hat die 12 Apostel auserwählt. Das bedeutete nicht, dass alle anderen Jünger, zum Beispiel die 70, die der Herr auch ausgesandt hat in Lukas 10, dass die verworfen waren. Nein, aber nur diese 12 sollten einen ganz speziellen Dienst ausüben und eine spezielle Autorität, apostolische Autorität, direkt von dem Messias übertragen erhalten. Also da sehen wir, Auserwählung ist nicht gleich Auserwählung. Wir müssen sehen, wovon spricht die Bibel. Nun, das führt uns zu Punkt 6, denn das interessiert uns ja sehr direkt, da wo wir selber betroffen sind. Wozu sind die Erlösten der Gemeinde heute auserwählt und zuvor bestimmt? Nun, in 1. Petrus 1, Vers 2 haben wir schon gelesen, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes zur Blutbesprengung Jesu Christi. Also Gott hat diese Menschen auserwählt, dass das Blut Jesu auf sie angewendet werden sollte. Dass die Wirksamkeit des erlösenden Blutes ihnen zugesprochen werden sollte. Epheser 1, Vers 4, Paulus sagt, wir sind auserwählt vor Grundlegung der Welt, um heilig und tadellos vor dem Vater zu sein in Liebe. Und im folgenden Vers 5 sagt er, und er hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das Wort Sohnschaft, griechisch hyothesia, ist der griechische Ausdruck für Adoption. Also Gott wollte diese Auserwählten adoptieren als Söhne und Töchter. Wir kommen darauf zurück. Für sich selber. Das war seine Bestimmung im Voraus. Dann ist noch wichtig, die Sohnschaft ist zu unterscheiden von der Gotteskindschaft. Nicht wahr? In Johannes 1, Vers 12 heißt es, diejenigen, die an den Herrn Jesus glaubten, die bekamen das Recht, Gottes Kinder zu sein. Und sie sind aus Gott geboren. Also die Kinder Gottes sind Menschen, die haben das Leben aus Gott bekommen. Bei der Bekehrung, das ist die Wiedergeburt. Nun, das kann man ja bei der Adoption nicht. Man kann ein Kind adoptieren, aber man kann nicht das eigene Leben dem Kind übertragen. Und Gott konnte das. Er konnte bei der Wiedergeburt sein Leben, das ewige Leben, übertragen. Aber die Adoption in Epheser 1, Vers 5 betont eben, dass wir schon vor der Wiedergeburt existierten. Nicht wahr? Wir waren schon damals Wesen ohne Gemeinschaft mit Gott. Und Gott hat also solche Menschen, die einmal so von Gott fern waren, die hat er adoptieren wollen. Und diese Seite wird mit der Adoption betont. Und mit der Gotteskindschaft wird mehr betont. Und die haben auch wirklich das Leben Gottes bekommen. Schreiben wir diese zwei Seiten. Also Kindschaft bedeutet das Leben aus Gott haben. Adoption bedeutet, Gott hat Wesen, die schon existierten, zu sich genommen und sie adoptiert als Söhne und Töchter. Nächster Punkt. Römer 8, Vers 29 sagt, die Erlösten seien zuvor bestimmt, um dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er, Jesus Christus, der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Also das geht zusammen mit dem, was wir bereits besprochen haben. Jesus Christus ist von Ewigkeit her der Sohn Gottes. Und dann wurde er Mensch, und als Mensch wurde er von Gott gezeugt, und so war der Herr Jesus auch als Mensch Gottes Sohn. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Der Herr Jesus ist also ewiger Sohn und als Mensch ist er Sohn Gottes, von Gott gezeugt. Und diesem Bild des Herrn Jesus als Sohn Gottes, der Mensch ist, sollen die Gläubigen gleichgestaltet werden. So wie er Sohn ist, als Mensch zu Gott, sollen die Erlösten Söhne und Töchter sein. Das bedeutet, dem Bild seines Sohnes gleichförmig sein. Und so ist er der Erstgeborene, der Ausgezeichnete, der Einzigartige unter vielen Brüdern. Übrigens ist interessant, der Herr Jesus nennt die Gläubigen meine Brüder. Johannes 20. Aber die umgekehrte Formulierung, dass die Gläubigen ihn unseren Bruder nennen, finden wir nirgends in der Bibel. Und darum sollte man in dieser Formulierung auch zurückhaltend sein. Denn das drückt die Herrlichkeit dieses Erstgeborenen unter vielen Söhnen herunter. Und wir müssen uns ganz klar sein, wenn die Bibel uns Söhne und Töchter Gottes nennt, so hat das nichts zu tun mit der ewigen Sohnschaft des Herrn Jesus. Darin ist er natürlich und bleibt er einzigartig. Übrigens, ich habe gesprochen von Töchtern, und zwar aus dem Grund, weil in 2. Korinther 6, Vers 18 wird ausdrücklich über die Söhne und Töchter Gottes gesprochen. Und dann haben wir Apostelgeschichte 13, 48, habe ich schon erwähnt, Menschen, die sind zum ewigen Leben verordnet worden. Übrigens, in Titus 1, Vers 2 steht etwas Eigenartiges im Zusammenhang mit dem ewigen Leben. Eigenartig, weil es uns völlig übersteigt. Paulus, Vers 1. Paulus, Knecht Gottes, aber Apostel Jesu Christi, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes und nach der Erkenntnis der Wahrheit, die nach der Gottseligkeit ist. Und jetzt kommt's. In der Hoffnung des ewigen Lebens, welches Gott, der nicht lügen kann, verheißen hat vor den Zeiten der Zeitalter. Oder vor ewigen Zeiten. Zu seiner Zeit aber sein Wort geoffenbart hat durch die Predigt. Also vor ewigen Zeiten hat Gott das ewige Leben verheißen. Und beim Bibellesen muss man immer ein bisschen drüber nachdenken. Muss man sich fragen, ja, wem hat Gott das verheißen? Ja, wer war da vor ewigen Zeiten? Wir nicht. Adam auch nicht. Die Engel. Ja, die waren schon erschaffen vor Erschaffung der Welt. Hiob 38, Vers 7, sie haben gejubelt bei der Grundlegung der Erde. Aber auch die sind erschaffen worden und waren nicht da vor ewigen Zeiten. Und so hat eben Gott, der Vater, der ewige Vater, dem ewigen Sohn verheißen, dass er einmal diesen Menschen, diesen Auserwählten, das ewige Leben geben wird. Dieses Leben ist der Herr Jesus selbst. Denn er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich bin das Leben. Und dieses Leben sollten einmal Menschen bekommen. Das hat Gott vor ewigen Zeiten verheißen. Der ewige Vater, dem ewigen Sohn. Und da wurden Menschen zum ewigen Leben verordnet. Aber jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Siebtens, die goldene Kette aus Römer 8. Dieser Ausdruck wurde von Reformatoren damals in der Erweckungszeit verwendet. Das ist ein Begriff aus der Reformation. Die goldene Kette in Römer 8, Vers 29 bis 30. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen, und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Da haben wir eine Abfolge von 5 Punkten. Erstens, zuvor erkannt. Zweitens, zuvor bestimmt. Drittens, berufen. Viertens, gerechtfertigt. Fünftens, verherrlicht. Und da ist nun ganz wichtig, die Zuvorerkennung wird der Zuvorbestimmung vorgeordnet. Ja? Also die, die Gott im Voraus kannte, wie sie einmal diesem Zug des Dreieinigen Gottes nachgeben werden, diese hat Gott zuvor bestimmt, dass sie Söhne und Töchter werden sollten. Und später, das geschah alles vor Erschaffung der Welt schon, aber später, als wir geboren waren, kam der Ruf durchs Evangelium. Diese hat er auch berufen. Und diese Menschen haben diesem Ruf dann auch geglaubt, Folge geleistet, haben sich bekehrt und dann hat Gott sie gerecht gesprochen. Dieser Mensch ist gerecht, denn Christus hat alle seine Schuld weggetan. So hat er sie gerechtfertigt und diejenigen, die er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Die macht er zu einer neuen Schöpfung. Alles ist neu geworden und auch in einem Prozess durch in ihrem Leben werden sie geheiligt. Und einmal werden sie sogar mit Christus in Herrlichkeit erscheinen. Aber das ist nun diese goldene Kette. Und jetzt verrate ich schon mal etwas. Calvin hat gesagt, man darf die Vorkenntnis Gottes nicht der Zuvorbestimmung zuvorordnen. Das war für ihn ganz wichtig, sonst fällt nämlich sein System zusammen. Aber hier im Bibeltext ist das vorgeordnet, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt. Und ich werde auch noch sprechen dann über Augustin, der Calvins Prädestinationslehre schon über 1000 Jahre früher eigentlich entwickelt hatte. Auch er sagte, zuvor erkennen ist eigentlich das Gleiche wie zuvor bestimmen. Nur ein anderer Ausdruck, aber hat eigentlich etwa den gleichen Sinn. Nein, es ist hier wirklich durch die Voranstellung ist das unterschieden. Es ist nicht dasselbe. Und wir haben bereits gelesen bei Punkt 6, 1. Petrus 1, Vers 2, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes. Auch da wird also der Auserwählung die Prognosis Gottes vorausgesetzt. Entsprechend dieser Vorkenntnis hat Gott auserwählt. Und in Römer 8, entsprechend seiner Zuvorerkenntnis hat er zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Nun hat das aber wunderbare seelsorgerliche Konsequenzen. Das ist eine Kette, die Gottes Ratschluss beinhaltet. Wer nun zu diesen Auserwählten gehört, kann garantiert nicht mehr verloren gehen. Das ist fest in Gottes Vorsatz, dass diese Menschen, die er zuvor bestimmt hat, dass die auch dieses Ziel erreichen. Die Zuvorbestimmung ist nicht eine Möglichkeit. Die ist fix für alle Ewigkeit. Und darum haben wir gerade in Römer 8 diese stärksten oder besonders starken Ausdrücke im Zusammenhang mit Heilsgewissheit. Diese Stellen muss man natürlich nicht im Hebräerbrief suchen. Im Hebräerbrief wird sowieso die Frage gestellt, ob alle Hebräer wirklich voll durchgedrungen sind oder nicht. Aber im Römerbrief geht es um die Auserwählten. Und darum steht es in Kapitel 8, Vers 1 so, also ist jetzt keinerlei Verdammnis für die, welche in Christus Jesus sind. Und so weiter. Und dann das Kapitel schließt, Vers 37, aber in diesem allem sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, also auch Satan nicht, denn er gehört auch zu den Engeln, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, wir haben die Zukunft nicht in unserer Hand, wir wissen nicht, was geschieht in 2 Jahren mit uns, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Da sagt jemand, ja, aber du kannst dich wieder losmachen. Ja, aber sind wir keine Geschöpfe? Paulus zählt auf, und wenn nun, er hat alles, er hat damit alles abgedeckt. Aber wenn nun wirklich nicht alles abgedeckt wäre, sagt er noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen wird von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Nun, der Apostel Petrus spricht in 1. Petrus 1, Vers 2 auch über die Auserwählten nach Vorkenntnis Gottes. Und da haben wir folgende Kette von diesen Auserwählten. In Kapitel 1, Vers 2 sagt er, sie seien wiedergeboren worden. 1, Vers 3. Und von diesen Auserwählten und Wiedergeborenen sagt er in 1. Petrus 1, Vers 5, dass sie durch Gottes Macht bewahrt werden bis ans Ende. Das ist gewaltig. Nicht durch unsere Treue werden wir bewahrt, sondern durch Gottes Macht werden wir bewahrt. Aber das geschieht durch Glauben. 1. Petrus 1, Vers 5. Für euch, die ihr durch Gottes Macht, durch Glauben, also durch den ständigen Glaubensbeziehung zum Herrn hindurch, bewahrt werde zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Hier haben wir die Gabe des Beharrens. Gottes Macht bewirkt, dass der Wiedergeborene das Ziel erreichen kann. Nun beachten wir den Gegensatz. Die nicht wiedergeborenen Gläubigen, die gibt's auch. Die haben nicht die Gabe des Beharrens. Und darum sagt der Herr Jesus im Gleichnis von Lukas 8, über das vierfache Ackerfeld. Vers 13, die auf dem Felsen, also der Same, der nicht auf die gute Erde kommt, das sind die wahren Wiedergeborenen, sondern auf den Felsen, da geht der Same zwar auf, und er sagt, die nehmen das Wort mit Freuden auf, aber sie glauben nur für eine Zeit. Und wenn Verfolgung kommt, fallen sie wieder ab. Also sie glauben, es sind Gläubige. Aber man kann die nicht zu den Wiedergeborenen rechnen. Und natürlich, wir können uns täuschen. Nimmt jemand das Wort mit Freuden auf, er glaubt für eine Zeit, kommt Verfolgung, Druck, Widerstand, Unannehmlichkeit, Leiden und er gibt alles wieder auf. Aber der Herr zeigt uns, die Möglichkeit gibt es. Neben der guten Erde gibt es auch den Felsen, das Dornige und so weiter. Aber die Wiedergeborenen, die werden durch Gottes Macht bewahrt. Wir können keine Garantie geben, dass wir beständig dem Herrn treu nachfolgen. Aber es ist unsere Verantwortung. Und die Bibel ermahnt uns ganz streng, dass wir dem Herrn die Treue halten. Aber wenn wir uns auf uns stützen müssten, wären wir beständig in der Furcht. Und darum ist die Lehre der Auserwählung so kostbar, gerade für die Seelsorge. Denn die wahren Gläubigen, die können dann zur Ruhe kommen. Und das hat Luther, seine Vorstellungen über Prädestination, die sind nicht systematisch. Und manches hat er gesagt, ja, das verstehen wir nicht, das ist der verborgene Wille Gottes, aber am Schluss geht alles auf, das ist klar, aber wir bringen das nicht zusammen. Luther war auch kein Systematiker. Er hatte die Stärken, seine gewaltigen Stärken auf ganz anderen Gebieten. Aber eben, für ihn war wichtig, in der Seelsorge sind diese Dinge, gerade diese goldene Kette aus Römer 8, ganz wichtig. Die sind köstlich für das Herz. So umschreibt er das etwa. Nun, wichtig, in Römer 9, Vers 23 heißt es, dass die Auserwählten die Gefäße der Begnadigung sind, die Gott zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat. Also Gott ist es, der die Menschen rettet und zu Gefäßen der Begnadigung macht und sie in die Herrlichkeit bringt. Aber gerade dort in Römer 9, Vers 23 heißt es, und auf dass er kundtäte den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Begnadigung, die er zur Herrlichkeit zuvor bereitet hat. Jetzt müssen wir aber den Gegensatz beachten zwischen Römer 9, 23 und 9, 22. Dort steht im Blick auf die anderen, wenn aber Gott willens, seinen Zorn zu erzeigen und seine Macht kundzutun, mit vieler Langmut ertragen hat die Gefäße des Zornes, die zubereitet sind zum Verderben. Da haben wir den Gegensatz, die Gefäße der Begnadigung, die Gefäße des Zornes. Die Gefäße der Begnadigung hat Gott zuvor bereitet. Wer hat die Gefäße des Zorns vorbereitet? Das steht hier nicht. Da steht einfach die Gefäße des Zornes, die zubereitet sind zum Verderben. Aber die Antwort hatten wir schon längst im Römerbrief. Wir hatten ja gelesen, Römer 2, Vers 4. Oder verachtest du den Reichtum seiner Gütigkeit und Geduld und Langmut, nicht wissend, dass die Güte Gottes dich zur Buße leitet? Nach deiner Störrigkeit und deinem unbußfertigen Herzen aber häufst du dir selbst Zorn auf am Tag des Zornes und der Offenbarung des gerechten Gerichtes Gottes, welcher einem jeden vergelten wird nach seinen Werken. Also der Mensch, der verloren geht, bereitet sich selbst zu einem Gefäß des Verderbens zu. Aber die Rettung, die kann der Mensch nicht bewirken. Es ist Gott, der die Gefäße der Begnadigung zubereitet. Nun, aus dem folgt, die Auserwählten sind unantastbar und können nicht mehr verloren gehen. Römer 8, Vers 33, also gerade nach der goldenen Kette steht, wer wird wieder Gottes Auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auch auferweckt, der auch zu Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Also wer hat noch eine Chance, gegen die Auserwählten Gottes vorzugehen? Gott vollzieht die Rechtfertigung. Und die Rechtfertigung ist nicht einfach etwas, das Gott mal so gibt und dann geht das irgendwie wieder verloren. Das ist in der goldenen Kette enthalten. Zuvor erkannt, zuvor bestimmt, berufen, gerechtfertigt, verherrlicht. Es ist ein gewaltiges, heilsgeschichtliches Drama. 2. Timotheus 1, Vers 9 umschreibt das so. Der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor den Zeiten der Zeitalter gegeben, jetzt aber geoffenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Aus diesen Versen folgt, vor Erschaffung der Welt, vor ewigen Zeiten, hat Gott seinen Vorsatz zu unserer Erwählung gefasst und uns seine Gnade bereits gegeben, zugesprochen. Aber erst dann, vor 2000 Jahren, ist Christus gekommen und hat im Jahr 32 nach Christus den Tod besiegt am Kreuz. Und als am dritten Tag Auferstandener hat er den Auftrag zur Verbreitung der frohen Botschaft von dem Auferstehungsleben gegeben. Jetzt aber geoffenbart worden durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus, welcher den Tod zunichte gemacht hat, aber Leben und Unverweslichkeit ans Licht gebracht hat durch das Evangelium. Das ist alles einbezogen. Also auch der dritte Punkt. Im 20. Jahrhundert, jetzt für uns, sind wir mit dem Ruf zur Buße konfrontiert worden und konnten durch Buße und Bekehrung errettet werden. Da haben wir so alle Bereiche, das, was vor Erschaffung der Welt war, und dann das Zentrum der Heilsgeschichte, Golgatha, und das, was in unserer Lebensgeschichte. Und ich hoffe, das gilt für alle, die hier sind. Und sonst sollte es für sie noch gelten, geschehen ist. Nun kommt natürlich achtens die Frage, kann man wissen, ob man auserwählt ist? Und das ist nun gerade auch für die Seelsorge ein ganz wichtiger Punkt. Ja, was nützt das, wenn man einfach theoretisch weiß, also diejenigen, die auserwählt sind, die werden ans Ziel kommen. Aber gibt es die Möglichkeit, dass ich weiß, ob ich zu diesen Auserwählten gehöre? Oder ist das Vermessenheit? Ich meine, in der katholischen Lehre wird ganz klar gesagt, wenn jemand sagt, ich habe ewiges Leben, das ist vermessen. Der Mensch kann nie Sicherheit und Gewissheit haben, nie. Das ganze Leben lang werde ihm, so wird gelehrt, Gnade Gottes eingeträufelt. Als kleine Tropfen, durch gute Werke, Teilnahme an der Messe und so weiter, besondere Reisen, Pilgerreisen und so weiter. Aber dann kann ein Todsünde kommen, das ist eine bestimmte Kategorie aus einer Liste. Wenn die kommt, wird alles früher gelöscht, dann muss man wieder von vorne anfangen. Wieder Messen besuchen, möglichst viele und so. Und dann wird eingetröpfelt, aber bis zum Sterbebett, niemand weiß es. Und auch wenn man gestorben ist, weiß man es immer noch nicht, denn dann geht das Ganze weiter im Fegefeuer. Ja? Das ist ja so eindrücklich, als der Papst da vor kurzem gestorben war. Da wurde ganz deutlich, der wusste nicht, wohin er kommt. Beziehungsweise man hat danach nachher Messen gelesen, damit er quasi aus dem Fegefeuer zu den Seligen kommen sollte. Ja, also wenn sogar der Big Boss keine Gewissheit haben, wo dann diejenigen aus der gleichen Organisation? Unmöglich! Ungewissheit bis zuletzt! Und dann kann man natürlich auch Geld machen, viel besser. Ist klar. Die Ungewissheit und Unruhe der Menschen kann ausgelöst werden. Aber jetzt lesen wir 1. Thessalonicher 1, Vers 4. Die Thessalonicher sind zum Glauben gekommen durch die Predigt von Paulus. Und dann schreibt er kurz danach diesen Brief an diese jungen Gläubigen und sagt, 1. Thessalonicher 1, Vers 4, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Tja, haben die in Gottes Auserwählungsbuch nachgeschaut? Wieso wussten sie das? Wieso konnten sie das wissen? Wieso wusste das Paulus? Nun, lesen wir den Zusammenhang. Paulus musste nämlich nach der Gemeindegründung, Apostelgeschichte 17, aus Thessalonich fliehen, weil eine schreckliche Verfolgung über die Christen kam und er war sehr unruhig, ob die jetzt vom Glauben abfallen. Diese Jungbekehrten, und jetzt geht es ihnen schlechter als vorher. Ich weiß, es gibt ja Leute, die sagen, wenn du dich bekehrst, dann geht es dir ganz wunderbar und es geht dir immer besser und du wirst gesund und alles, ja. Und dann gibt es Leute, die bekehren sich und dann geht es ihnen miserabel. Erst recht wird es schlimm. Das war bei den Thessalonichern so. Und Paulus hatte sehr, sehr schwere Bedenken, was geschieht jetzt mit denen. Und hat dann geheim Timotheus hingeschickt, der war weniger auffällig in der Stadt Thessalonich. Er kam dann zurück mit der guten Botschaft. Die sind treu, festgeblieben. Und so schreibt Paulus diesen Freudenbrief, 1. Thessalonicher 1, Vers 2. Wir danken Gott alle Zeit für euch alle. Euer Erwähnen in unseren Gebeten, unablässig eingedenk eures Werkes, des Glaubens und der Bemühung der Liebe und des Ausharrens der Hoffnung auf unseren Herrn Jesus Christus. Vor unserem Gott und Vater, wissend von Gott, geliebte Brüder, eure Auserwählung. Jetzt ist genau das gekommen, wie bei denen, die auf dem Felsen gesät sind. Sie glauben und dann kommt Verfolgung, aber die sind nicht abgefallen. Und wenn jemand so durch Not und Schwierigkeiten hindurchgeht und dem Herrn die Treue hält, bereit ist, auf Dinge zu verzichten in seinem Leben, um des Herrn willen, weil es vom Glauben her irgendwie nötig ist, dann können wir wirklich ein Vertrauen bekommen zu ihm, so wie Paulus und Thessalonichern. Und die selber dürfen das auch erfahren. Da hat der Herr wirklich Glauben, festen Glauben im Herzen gewirkt. Der Glaube der Auserwählten. Wir haben gelesen in Titus 1, Vers 1, nach dem Glauben der Auserwählten Gottes. Dieser Glaube der Auserwählten ist natürlich ein anderer Glaube als der Glaube der, die auf den Felsen gesät sind. Ja, und dann in Epheser 1, Vers 3, wo dieser längste Satz des Neuen Testaments zu finden ist. Von Vers 3 bis 14. Paulus im Gefängnis, aber merken wir jetzt, wie dieses Thema Prädestination sein Herz erfüllt. Glücklich macht, dankbar macht. Und da betet er, gepriesen sei der Gott und Vater. Und dann heißt es, der uns auserwählt hat. Der uns zuvor bestimmt hat. Er sagt nicht, der die Auserwählten eben bestimmt hat zu Heiligkeit und Tadellosigkeit, sie zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft. Nein, er sagt uns. Da schließt er sich und die Epheser, die er schon in der Begrüßung nennt, Heilige und Treue, schließt er ein. Wir können es wissen und können in der Anbetung dafür danken. In Kolosser 3, Vers 12 spricht Paulus diese Gemeinde an und sagt, zieht nun als Auserwählte Gottes an. Und dann sagt er, was in ihrem praktischen Leben da hineinkommen muss. An Treue. Und in 1. Petrus 1, 1 bis 2 sagt Petrus, dieser Brief ist, den Fremdlingen von der Zerstreuung von Pontus, Galatien, Kappadokien, Asien und Bithynien zugesandt. Und dann sagt er von ihnen in Vers 2, auserwählt nach Vorkenntnis Gottes des Vaters. Er konnte also davon ausgehen, sie gehören zu den Auserwählten. Und darum sagt er auch in 1, Vers 18, indem ihr dieses wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, erlöst worden seid, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Ja, kann man einem Katholiken vielleicht helfen und sagen, weißt du, was der heilige Petrus geschrieben hat über die Gewissheit des Heils? Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit Silber oder Gold, also keine Bezahlung, sagt Petrus, der angeblich der erste Papst sein soll, sondern durch das kostbare Blut Jesu Christi. Ja, und dann kann man immer noch erklären, übrigens, in der Bibel werden einzelne Gläubige nie Heilige genannt, sondern immer in der Mehrzahl, die Heiligen. Aber es sind alle Erlösten. Ja, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, neuntens, einige Streifzüge aus der Kirchengeschichte. Nach der Zeit der Apostel, das ging ja von Pfingsten 32 bis etwa 100 nach Christus, um 100 ist der letzte Apostel Johannes etwa gestorben. Nach der Zeit der Apostel gab es von 100 bis 400 nach Christus unter den Bibellehrern, die werden genannt in den kirchengeschichtlichen Büchern, die apostolischen Väter, also die ganz frühen, 2. Jahrhundert, und dann die Kirchenväter. Ich habe das aber bewusst in Anführungsstrichen gesetzt, weil mir dieser Ausdruck eigentlich gar nicht gefällt. Und zwar nicht aus persönlichen Vorlieben oder Misslieben. In Matthäus 23, 9 sagt nämlich der Herr Jesus den Aposteln, sie sollen sich nie Vater nennen lassen. Einer ist euer Vater. Meine Kinder nennen mich natürlich schon so, oder? Oder Papi oder was sie wollen, das ist mir gleich. Im Prinzip. Aber Als geistlicher Titel dürfen wir uns nie als Vater ansprechen lassen. Papst heißt ja Vater, Abt heißt auch Vater und Heiliger Vater heißt übrigens auch Vater. Allerdings ist das ein Titel, den nur Gott der Vater trägt in Johannes 17, wo der ewige Sohn den Vater nennt, Heiliger Vater. Nun, also all diese Bibellehrer, und da gab es wirklich fundierte Leute unter diesen, da gab es eine breite Übereinstimmung in der Lehre. Gott hat in seiner Allwissenheit im Voraus gewusst, wer sich einmal bekehren würde. Durch Gottes Gnade. Diese Menschen hat Gott auserwählt und zuvor bestimmt. Gott sandte seinen Sohn für alle Menschen in die Welt, aber nur die, welche die Gnade Gottes empfangen werden, die werden errettet werden. Die übrigen werden ewig verloren gehen. Da war eine breite Übereinstimmung darin. Und wir haben gesehen, das ist eigentlich genau das, was wir aus all diesen Bibeltexten heraus entnehmen müssen. Und dann geht das in sich geschlossen auf. Wir müssen sogar nicht mal sagen, ja, irgendwie geht das eben dem Verstand nicht auf. Nein, natürlich, es übersteigt unseren Verstand. Gott, der über Raum und Zeit ist, das können wir nicht verstehen, klar. Aber wir können es doch nachvollziehen. Es ist doch genau das Gleiche. Wer kann die Relativitätstheorie von Einstein nachvollziehen? Niemand. Ich meine, dass da oben auf einem ganz hohen Turm die Uhr anders ticken soll als unten auf dem Boden. Das ist ein bisschen komisch, oder? Aber man hat's gemessen. Der Unterschied der Gravitation sogar in diesem Bereich macht schon einen Unterschied. Die Zeit ist nicht überall gleich im Weltall. Kommt drauf an, auf die Geschwindigkeit, kommt drauf an, auf die Gravitation. Niemand kann das verstehen, aber nachvollziehen kann man. Man kann es ja nachrechnen. Ja gut, also diese Dinge können wir auch nicht verstehen, aber wir können es so als Botschaft Gottes im Glauben empfangen. Und es ist nicht irgendwie, dass wir unser Denken eben querstellen müssen. Nun, Aurelius Augustin, das war ein Philosoph, ein Heide, der sich nach all den vielen Gebeten seiner Mutter Monika schließlich dramatisch bekehrt hat. Radikale Kehrtwende hat er erlebt. Er lebte 354 bis 430. Und er lehrte anfänglich auch so, wie die sogenannten Kirchenväter früher. Aber später behauptete er, Gott habe einen Teil der Menschheit einfach so auserwählt und die werden gerettet. Die übrigen gehen verloren. Aber wie kam es dazu? In seiner Zeit kam dieser Irrlehrer Pelagius. Aus England. Er ist dann bis nach Nordafrika gereist, wollte auch mit Augustin über seine großartigen Erkenntnisse sprechen. Und der hat gesagt, der Mensch ist im Prinzip gut. Er kann frei wählen. Er kann sich bekehren, wann er will. Und die Erbsünde als böse Natur im Menschen, das gibt es gar nicht. Das ist nur eine Erinnerung an das Böse früher. Und das war natürlich für Augustin ganz schlimm, denn er hat wirklich verstanden, wie verdorben der Mensch ist. Und das wusste er aus seinem eigenen Leben. Der hat in Konkubinat gelebt. Seine Mutter wollte unbedingt, dass er heiratet. Dann hat er sich entschieden, ja, dann hat er sich mit einem 10-jährigen Mädchen verlobt. Musste dann noch 2 Jahre, sollte er dann warten, ja, weil erst ab 12 durfte man derzeit heiraten. Und der hat also wirklich ein wüstes Leben gelebt, aber radikal bekehrt. Und das war für ihn so schlimm. Und darum ist er dann aus diesem Gegensatz zu Pelagius eben hat er betont Gottes Größe und Souveränität. Nicht wir können uns bekehren. Wir können irgendwie einfach so zum Heil kommen. Das ist Gottes Gnade. Und darum, Augustin schreibt wunderbar über die Gnade Gottes in seinen Schriften. Also das ist wirklich zu Herzen gehend, aber er schoss dann übers Ziel hinaus. Also unter diesem als Gegendruck gegen Pelagius ging er da zu weit und bestimmt auch sind das noch Überreste aus seiner Zeit, als er bei der Sekte der Manichäer war. Ganz, ganz obstruse Sekte, die damals aber sehr populär war. Da war er lange Zeit dabei. Und die Manichäer haben gelehrt, die Engel sind gefallen, ein Teil der Engel, und Gott wollte diese Zahl wieder auffüllen mit Menschen, die er zuvor bestimmt hatte zum Heil. Völlig abstrus, oder? Also Gott hat eine ganz bestimmte Zahl festgelegt nach der Zahl der gefallenen Engel. Und das irgendwie hat er das noch nicht ganz abgestreift. Dieses Denken. Also, Augustin kämpfte gegen den zeitgenössischen Irrlehrer Pelagius, der so falsches Zeugs lehrte. Und darum spricht man in dem Zusammenhang von dem Pelagianismus. Dann gab es aber Leute, die wollten das ein bisschen abschwächen, nicht so stark. Und darum nennt man die abgeschwächte Form dann den Semi-Pelagianismus. Nur für diejenigen, die mal Kirchengeschichte lesen und dem Ausdruck begegnen. Also, er lehnte die Verdorbenheit des Menschen ab und war vollkommen neben der Lehre des Wortes Gottes, dieser Pelagius. Später, in der Kirchengeschichte, in der Reformation, hat Jean Calvin sich sehr beschäftigt mit Augustin. Er lebte 1509 bis 1564 und hat von Augustin gelernt, besonders was die Gnade Gottes anbetrifft. Übrigens auch Luther, denn Luther war ja nicht in irgendeinem Orden, sondern im Augustiner Orden. Darum kam er natürlich mit diesen Gedanken der Gnade Gottes in Berührung. Übrigens, meine Frau Miriam hatte auch einen Großonkel in Italien, der ins Priesterseminar ging. Und dann hat er auch durch die Schrift von Augustin die Gnade Gottes entdeckt. Und das wurde dann ein ekliger Mann. Im Seminar, meine ich. Also ecklig von der anderen Seite aus gesehen und hat dann alles an den Nagel gehängt. Aber dieser Augustin hat schon in sich, ja? Aber Calvin hat von ihm dann eben auch gelernt, diese doppelte Prädestinationslehre. Gott habe nicht nur eben einen Teil der Menschen auserwählt für das ewige Leben, und zwar die, die er zuvor erkannt hat, sondern die übrigen Menschen habe Gott aktiv bestimmt, die sollen verloren gehen. Natürlich, Calvin schreibt dann in seiner Institutio, alle Menschen sind böse und verloren. Sie hassen Gott und wollen nicht zu ihm kommen. Das stimmt, haben wir gesehen. Doch eine bestimmte Zahl aus ihnen habe Gott aufgrund seines eigenen Beschlusses zum Heil auserwählt. Diese ziehe er durch seine Gnade, der sie nicht widerstehen können, aus dem Sumpf der Sünde heraus. Die anderen überlasse er sich selbst, sie gehen verloren. Aber natürlich, sie wollen auch nicht gerettet werden. Aber sie könnten auch nicht, denn sie sind bestimmt für die Verlorenheit. Das kann man auch so nachlesen, Institutio, Band 3, 21,5. Aber nun ganz wichtig, die Bibel spricht nie über eine negative Prädestination. Also eine Prädestination für die Verlorenheit. Nur positiv. Also keine doppelte Prädestination, sondern nur die einfache, aber aufgrund der Vorkenntnis Gottes. Durch die Dortrechter Synode, 1618 bis 19, wurde die Prädestinationslehre von Calvin zur offiziellen Lehre der reformierten Kirche Hollands erklärt. Und auf dieser Synode wurde die Lehre des Arminius verurteilt. Ich komme auf den gerade noch kurz zurück. Andere Reformatoren, wie zum Beispiel Bullinger, der übrigens aus dem Kanton Aargau stammt, wo wir jetzt sind, ja, das war ein ganz, ganz feiner Mann. Geistlich gesinnt, hat das Wort Gottes geliebt, ganz klare Vorstellung gehabt über die Inspiration der Bibel. Übrigens war das ein unehelicher Sohn von einem Priester. Aber es ist doch wunderbar, wie Gott, da muss niemand Komplexe haben, woher er kommt. Gott hat diesen Mann wirklich zum Segen gebraucht und der war im Gegensatz zu Zwingli ein ganz geistlicher Mann. Der hat also sich gegen die Lehre Calvins in Genf gewandt. Er hat gesagt, das wollen wir nicht in Zürich. Da hat er einen Sicherheitsgürtel um Genf herum gemacht, hat aber gesagt, wir wollen auch keine Spaltung. Das war immer so ein Anliegen, dass es nicht eine Spaltung gibt, aber er hat gesagt, das kommt nicht nach Zürich. Das bleibt in Genf, wo Calvin war. Und er hat also auch diese Lehre festgehalten, Gott hat Menschen auserwählt aufgrund seiner Vorkenntnis. Ja, und so haben auch andere Reformatoren an dieser Lehre festgehalten, wie wir das aus der Bibel gelernt haben und wie das in den ersten vier Jahrhunderten eigentlich allgemein festgehalten wurde. Jetzt noch zum Schluss, und dann sind wir gerade fertig. Jakobus Arminius, 1560 bis 1609. Der studierte in Genf bei Beza, dem wichtigen Mann zur Zeit von Calvin, und hat dann aber Mühe bekommen mit der Prädestinationslehre und hat eine neue Lehre gebracht. Er hat gesagt, erstens, Gott habe vor Erschaffung der Welt nur die erwählt, von denen er wusste, dass sie sich durch seine Gnade dereinst bekehren würden. Nun gut, das ist nichts Neues, ja? Das haben wir schon in der Bibel gefunden und auch die frühen Kirchenväter bis 400 haben das gelehrt. Zweitens, der Mensch habe, obwohl er in Sünde geboren wird, einen freien Willen zur Entscheidung für das Evangelium. Also das müsste man ein bisschen eindeutiger formulieren, haben wir gesehen. Denn der Mensch hat nicht einfach einen freien Willen. Aber Gott kann ihn rufen, sodass der Mensch dann schließlich die Gelegenheit hat, die freie Entscheidung zu fassen. Aber drittens sagt er, Christus habe für alle Menschen die Versöhnung erworben, aber nur diejenigen, die sie annehmen, werden ihr teilhaftig. Und viertens, der Gläubige könne wieder abfallen und das Heil verlieren. Und diese Lehre von Arminius, eben, das sind die Arminianer, die wurde ganz weit verbreitet durch den Methodisten John Wesley. Und darum, viele Menschen sind zum Glauben gekommen durch Wesley, aber er hat ihnen nie Gewissheit des Heils geben können. Sondern hat ihnen schöne Zeit ihr bekehrt und jetzt schaut, dass ihr das bleibt. Aber da kann man keine Sicherheit haben. Und gerade die biblische Lehre der Prädestination und Auserwählung, die kann Gläubige, die wirklich den Herrn lieben und auch gezeigt haben in ihrem Leben, dass das nicht ein Strohfeuer war, das kann sie zu tiefer Ruhe und Sicherheit bringen, sodass sie eben mit Paulus zu Anbetern werden, die wie Epheser 1, Vers 3 beten können, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern, wer uns auserwählt hat in ihm, damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe und hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft, für sich selbst, zu seiner eigenen Freude und so weiter. Das gibt Gewissheit, Freude, Festigkeit im Glauben, die uns nur behilflich sein kann, um eben auch freudig dieses Evangelium anderen Menschen, und zwar allen Menschen, anzubieten. Denn diese Gnade Gottes ist da für alle Menschen.
Sie hörten soeben von Roger Libby den zweiten Teil des Themas »Die biblische Lehre über Auserwählung und Zuvorbestimmung«.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libby. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libby interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibby.ch. Ich buchstabiere rogerlibby.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.